Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Diese amerikanische Frau kämpft sich mit ihren drei Kindern im Auto durch die Dunkelheit nach Hause. Wir sind im Mai 1983 in der Nähe von Springfield in Oregon, bis sie einen Mann anhält.
Everything was done in a matter of 5 or 10 seconds. He swung himself around and fired twice. One caught me in the arm, the other one I went off somewhere.
Es dauert nur wenige Sekunden. Dieser Mann schießt Diane an, so heißt die Frau. Und zwar angeblich schießt er sie in den Arm.
Danny cried the whole way. I could hear him softly just moaning. And Christy was dying. God, all the blood. All the pain.
Der Mann schießt nämlich auch ihre Kinder an. Die Mutter, also Diane, fährt die Kinder ins Krankenhaus. Ein Kind stirbt, zwei überleben schwer verletzt. Lydia, wenn du diese Aufnahmen hörst, was fällt dir als erstes auf, wenn du diese Frau siehst oder hörst? Ist da irgendwas Markantes oder Besonderes dran? Muss man da misstrauisch werden?
Natürlich reagieren Menschen unterschiedlich in Extremsituationen, wenn sie denn Extremsituationen erleben. Aber es war schon sehr auffällig bei ihr, dass sie sehr viele Interviews gegeben hat und dass sie sehr wenig authentisch emotional wirkte. Sie hat das alles beschrieben wie jemand, der irgendwie einen spannenden Film beschreiben würde, den er gesehen hat. Aber es fiel auch damals vielen Menschen ganz intuitiv auf, dass es nicht wirkte wie eine Frau, die Zeugin war, wie ein Kind von ihr getötet wird und die anderen schwer verletzt werden, sondern eher wie jemand, der halt eine spannende Geschichte darstellt im Fernsehen.
Jetzt bist du ja Psychologin. Kann das ein Schutzmechanismus sein? Also, dass jemand sich so stark, ich glaube, als Psychologe würde man sagen, dissoziiert vom Ereignis,
genau,
damit er davon wegkommt und in so eine Beobachterperspektive geht, weil er eigentlich das Ereignis noch nicht wahrhaben will? Könnte ja eine Variante sein.
Es ist genau das Problem, dass bei Extremsituationen verschiedene psychologische Mechanismen greifen können und es gibt nicht die typische Reaktion. Viele Menschen weinen natürlich, wenn sie etwas Schlimmes erleben, aber es gibt eben Menschen, die wirklich dissoziieren und die dann sehr, sehr kalt wirken, weil das ein Schutzmechanismus in dem Moment ist. In dem Fall von Diane Downs gab es aber noch mehr merkwürdige Dinge. Zum Beispiel hat sie sehr kurz nachdem dieser vermeintliche Überfall stattgefunden haben soll, ein Reenactment gemacht mit dem Originalwagen, in dem eine ihrer Töchter verblutet ist. Und sie hat dabei gelacht, Witze gemacht, sich schön für die Kamera hergerichtet. Es wirkte wirklich wie jemand, der gerade für die Seifenoper gecastet wird. Und das war halt wirklich so bizarr. Und das Ganze hat sich auch über viele Wochen in ganz verschiedenen Interviews so dargestellt, auch zwischen den Takes, dass sie einfach extrem gut gelaunt wirkte, dass das schon irgendwann nicht mehr so richtig zu erklären war mit einer Schockreaktion.
Lydia Benecke, auf das, wie sich das anhört, dieses Reenactment, da hören wir gleich mal rein. Du beschäftigst dich beruflich mit Menschen, die in sehr schwierigen Situationen sind, zum Beispiel in der sozialtherapeutischen Anstalt in Gelsenkirchen. Und dich faszinieren solche Frauen wie Diane Downs, Psychopathin. Und darüber reden wir heute Abend und über ein paar der psychopathischsten Fälle, wenn man das steigern kann, der Kriminalgeschichte. Und dazu gehört eben auch Diane Downs. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Lydia Benecke ist zu Gast. Du bist Psychologin und du darfst dir, wie alle anderen Gäste auch, bei uns am Anfang was wünschen. Wir haben uns drei rein fiktive Möglichkeiten und Aktivitäten für dich ausgedacht und schauen mal, ob wir dich dazu überzeugen könnten, eine per Gedankenexperiment zu erledigen. Hier steht, hi, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Lydia Benecke. Der erste Vorschlag zum International Vampire Film and Arts Festival in Sighișoara. Ich glaube, dass wenn es Vampir ist, wird das irgendwo in Rumänien, in Transsilvanien sein, auch wenn ich es nicht richtig ausgesprochen haben sollte. Ja. Schon mal da gewesen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich, besonders als ich Jugendliche war, sehr für Vampire interessiert. Ich habe sehr gerne Bücher gelesen von Anne Rice. Das war damals, als ich in den 90ern ein Teenager war, auch gerade sehr weit verbreitet. Und bis heute finde ich dieses Thema interessant, sowohl als Motiv, weil nämlich diese moderne Art der Vampirdarstellung auch viele Parallelen aufweist zu Themen, mit denen ich mich als Psychologin beschäftige, nämlich zu Persönlichkeitsstörungen.
Inwiefern?
Ja, diese moderne Art, gerade bei Anne Rice, wie sie Vampire darstellt, was schon sehr, sehr stilgebend war für andere Filme und Serien, die dann auch davon sich haben inspirieren lassen. Ihre Vampire sind sehr deutlich persönlichkeitsauffällig. Also da gibt es sehr narzisstische Charaktere, da gibt es auch emotional instabile Charaktere mit schweren Bindungsauffälligkeiten. Und da sieht man also ganz, ganz viele Beschreibungen, die im menschlichen Leben einfach persönlichkeitsgestörte Menschen wären, aus denen sich dann auch sehr dramatische Beziehungen ergeben. Und die Art, wie sie mit anderen umgehen, ist dann oft sehr unempathisch. Und ich finde es interessant, dass das in diesem Vampirmotiv zumindest von Anne Rice und dem, was von ihr inspiriert wurde, da sehr deutlich sich auch wiederfindet.
Also ein bisschen der psychologische Anteil in dieser Figur.
Ja, in dieser genau moderneren Charakterisierung. Früher wurden Vampire ja mehr wie Zombies dargestellt, aber diese moderneren Darstellungen seit Bram Stokers Dracula über Anne Rice dann, die sind dann doch, sag ich mal, sehr narzisstisch, teilweise psychopathisch. Und da ist sozusagen wirklich die deutliche Parallele zu den echten Menschen, mit denen ich dann auch arbeite.
Zweite Möglichkeit wäre WGT, hier steht in Klammern hinter Wave Gothic Treffen in Leipzig.
Da bin ich sowieso jedes Jahr.
Da bist du jedes Jahr.
Ja, weil ich wirklich gerne dort bin, denn ich habe sehr viele Freunde, die auch aus der Gothic-Szene sind. Viele Menschen glauben, das wäre irgendwas Satanistisches. Das ist aber ein ganz schlimmes Vorurteil, denn ich sage immer, das hat überhaupt nichts mit Religion oder Politik zu tun, sondern mit ästhetischen Vorlieben. Und die sind komplett unabhängig von anderen Weltbildern. Dementsprechend habe ich aber viele Freunde, die diese ästhetischen Vorlieben teilen, was Musik und Kleidung und verschiedene künstlerische Ausdrucksformen angeht. Und da treffe ich immer ganz, ganz viele Menschen, die ich sonst eben nur sehe, wenn ich mal zufällig bei denen in der Gegend vorbeikomme auf Reisen. Und ich halte dort auch Vorträge seit einigen Jahren, und zwar dann im Rahmen des WGT-Programms, weil das ein sehr vielfältiges Programm ist. Und von daher ist das sozusagen mein fester Termin im Kalender jedes Jahr.
Was ist das jedes Jahr?
Das ist an Pfingsten.
Ah, okay.
Das immer ein schönes, langes Wochenende.
Mit Open Air möglicherweise auch mit draußen sein, ein bisschen
verbunden. Ja, das ist in ganz Leipzig, in ganz verschiedenen Locations. Das ist nicht wie ein Open Air an einer bestimmten Stelle, sondern die ganze Stadt hat viele Locations, wo ganz verschiedene kulturelle Sachen angeboten werden. Nicht nur Musik, sondern auch eben Lesungen oder Ausstellungen. Und da kann man sehr, sehr viele schöne Dinge erleben und halt nette Menschen treffen.
Und ich habe gerade unter Beweis gestellt, dass ich nicht wusste, was das ist. Dritte Möglichkeit, am Drehbuch für einen Psychothriller mitarbeiten. So als externe Consultant.
Ah, ich werde sehr oft von Krimi-Autoren gefragt, ob ich denen nicht irgendwie helfen könnte, eine realistische Handlung zu schreiben. Und ich sage immer, warum soll es realistisch sein? Es ist doch ein Krimi. Also so, ich sage immer, die Krimi-Täter sind meistens sehr viel interessanter, aber auch dadurch nicht realistisch, weil die meisten echten Täter gar nicht so mega komplex um die Ecke denken oder so tiefgreifend irgendwelche.
Sind nicht alle Hannibal Lecter.
Nee, in keinster Weise. Und zum Beispiel in vielen Krimis verfolgen ja Täter über Jahre irgendein mega ausgeklügeltes Ziel und machen ganz viel, um dieses Ziel zu erreichen. Im echten Leben sind die wenigsten Täter so weitschauend und haben auch nicht so eine komplexe Motivlage. Und dementsprechend sind die Täter in den Krimis sicher für den Leser oft viel interessanter als jetzt so der normale Täter. Und deswegen sage ich, wenn man Krimi schreibt, muss es ja nicht zwangsläufig realistisch sein. Und warum sollte...
Vielleicht glaubwürdig. Vielleicht kannst du überprüfen, würde sich ein narzisstischer Täter wirklich so verhalten oder so.
Ja, aber ich finde, dass das tatsächlich die künstlerische Freiheit doch eher hemmt. Weil ich denke mal, es gibt einerseits True Crime und andererseits eben fiktive Krimis. Und beides hat ja auch seine Berechtigung. Aber warum sollte man versuchen, etwas Realistisches zu erfinden, wenn es ja andererseits im True Crime-Bereich sehr, sehr viele Fallbeispiele echter Fälle gibt, wo man einfach nichts erfinden muss, sondern das ist dann wirklich die Realität.
Das heißt, du kannst auch Krimis lesen, ohne jetzt zu sagen, ah, so wird er sich nie verhalten, wenn er eine Borderline-Störung hätte oder so.
Ich lese möglichst keine Krimis, weil mich das halt subjektiv persönlich langweilt, weil es nicht meine Vorliebe ist. Ich lese auch keine Liebesromane. Das interessiert mich einfach nicht.
Was liest du denn dann?
Ich lese eigentlich hauptsächlich Sachbücher und irgendwelche Studien, weil ich halt lieber Sachinformationen mag als Fiktion tendenziell. Und das ist aber Geschmackssache. Und dementsprechend sage ich immer den Krimi-Autoren, lasst euch doch nicht so sehr beschränken in eurer Kreativität. Macht einen Täter, den ihr spannend findet, in einer Handlung, die ihr spannend findet. Und dann ist ja die Chance auch groß, dass die Leser das auch spannend finden. Und man muss sich da doch nicht beschränken lassen. Wenn man Science Fiction schreibt, kann man ja auch gucken, was ist wissenschaftlich möglich. Aber man kann sich auch die Freiheit nehmen, Dinge zu erfinden, die jetzt vielleicht nicht sehr wahrscheinlich sind. Und das kann der Handlung ja sogar gut tun und nicht schlecht. Dementsprechend mache ich solche Projekte lieber nicht.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, International Vampire Film and Arts Festival in Transsilvanien, WGT in Leipzig, also bist du da eh, oder die Consultant für Drehbuch bei einem Psychothriller?
Ach so, ich würde das dritte auf jeden Fall streichen aus dem genannten Grund, weil ich das ja auch schon oft tatsächlich abgelehnt habe. Und ich würde Version 1 und 2 einfach beides machen, weil ich nämlich immer versuche, wenn ich mehrere Sachen cool finde, zu gucken, ob ich die irgendwie verbinden kann. Ich mag es nicht, mich dazu entscheiden, dann gucke ich lieber, dass ich beides irgendwie hinkriege.
Dann haben wir schon was über deine Persönlichkeit gelernt, was dein Entscheidungsfindungsmuster angeht.
Ja, genau.
Und dann reden wir gleich über dein Buch, das du jetzt gerade geschrieben hast. Der Untertitel ist eigentlich noch reißerischer als der Haupttitel.
Das ist richtig.
Der Haupttitel ist eine Psychopathin, könnte jetzt auch ein Sachbuch sein, aber eigentlich ist es der Untertitel, die Psychologie des weiblichen Bösen. Lydia Benecke, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Kämen wir nochmal an die Westküste der USA zurück nach Oregon. Diane Downs hat ein Kind verloren, zwei sind schwer verletzt und sie will natürlich, dass diese Taten aufgeklärt werden. Was sonst sollte sie wollen als Mutter? Und dafür wird der Überfall, das hast du vorhin, Lydia, auch schon erwähnt, im Dunkeln der Straße rekonstruiert, bei Tageslicht aber diesmal. Und davon existieren Tonaufnahmen und das ist eine davon. Ist ein bisschen verrauscht, aber man ahnt das vielleicht. Sie lacht, sie scheint guter Laune zu sein, sogar aufgekratzt. Hm. Ist das ein mögliches Verhalten, nachdem sie sowas erlebt hat? Oder muss man da eigentlich schon sagen, das ist vielleicht möglich, aber mega ungewöhnlich?
Genau, also es war in einem Ausmaß bei Diane Downs, das schon eher unwahrscheinlich ist, dass man auch nicht mehr so richtig mit einer Schockreaktion, besonders nicht über eine längere Zeit, erklären kann. Und weil sie in verschiedenen Interviewsituationen immer sehr gut gelaunt wirkte und eben eher darauf bedacht, dass sie möglichst gut rüberkommt vor der Kamera, haben ganz verschiedene Journalisten und auch die Teams, die da waren, alle unabhängig voneinander so ein ganz starkes Befremden empfunden.
Im Sinne von, wie kann die so sein?
Besonders da die auch oft mit anderen Opfern von Taten zu tun hatten als Journalisten und dann auch so Vergleichsmöglichkeiten hatten und es war einfach zu viel.
Es war zu viel auffällig. Bei diesem Reenactment sieht man, irgendwann, wo, glaube ich, der Polizeibeamte, der das mit ihr arbeitet, geht dann auf die Kamera zu und man sieht so im Hintergrund, wie sie in den Rückspiegel des Autos schaut und sich irgendwie die Haare macht,
ja,
oder
genau.
So.
Es ist ja ganz wichtig, einfach mega gut auszusehen und total schön vor der Kamera zu wirken. Und das ist nicht unbedingt das Hauptziel, wenn man tatsächlich als Mutter gerade versucht, den Mörder seiner Tochter zu finden. Nicht wahr? Also das war einfach too much. Es war so auffällig, dass alle gesagt haben, da ist irgendwas faul.
Hat man sie irgendwann mit diesen Zweifeln konfrontiert?
Ja, in der Tat. Und unter anderem durch die Polizei. Darauf hat sie dann zum Beispiel in der Polizeistation auch dann sehr wütend reagiert. Und das ist dann die Abwehrstrategie gewesen, dass sie halt jedem, der gesagt hat, dass das sehr merkwürdig wirkt oder auch auf andere Verhaltensweisen sie auch angesprochen hat, dass sie dann immer gesagt hat, man wolle ihr was in die Schuhe schieben und man sei gegen sie und man finde sie offensichtlich nur unsympathisch.
Sie war ja auch selbst verletzt. Schuss
genau.
In den Arm.
Ja, und das war auch so eine Nummer. Ihr eigener Vater hat kurz nachdem sie dann da im Krankenhaus angekommen ist, der Polizei gegenüber gesagt, dass er ihr zutrauen würde, dass sie sich selbst in den Arm geschossen hat. Jetzt war die ganze Familienstruktur ohnehin ziemlich pathologisch. Das kann man dann in dem Buch auch umfassend nachlesen. Aber auf jeden Fall war das so eine typische, sehr, sehr klischeehafte Art, wie sich jemand selbst verletzen würde, um halt vorzutäuschen, dass er offensichtlich auch ein Opfer ist. Und das passte ins Gesamtbild dieser sehr bizarren Geschichte einfach ziemlich deutlich.
Also habe ich die Zweifel, dann habe ich möglicherweise diesen sehr amateurhaften Schuss in den Arm. Ich habe aber ein totes Kind und zwei Schwerverletzte. Ich glaube, eine war ein Schlaganfall und das andere querschnittsgelähmt.
Ja.
Also und dritte Kind eben tot. Wann ist man auf den Gedanken gekommen, dass Diane Downs versucht hat, ihre Kinder umzubringen, beziehungsweise bei einem ja auch erfolgreich war?
Das hat sich relativ bald durch die Masse von Widersprüchen und Auffälligkeiten ergeben, dass ihr Verhalten halt zunehmend seltsam wurde, dass sie auch sehr schnell angefangen hat, nicht mehr mit der Polizei zu kooperieren, sondern stattdessen so eine offensive Medienstrategie gefahren hat. Also sie hat versucht, die Medien für sich zu gewinnen und darzustellen, dass die Polizei unfähig ist und dass die halt was vertuschen wollen. Und es gab ganz viele Indizien, die einfach in ihrer Gesamtheit doch sehr stark den Verdacht auf sie lenkten. Plus, dass eben die Ermittlungen bezüglich dieses angeblichen Mannes, der aus dem Nichts aufgetaucht sein soll, den nie irgendwer gesehen hat und der auch wieder ins Nichts verschwunden ist. Genau. Also so ein Der Bushy-haired Stranger, haben sie gesagt. Also der Fremde, der so eben wild gelockte Haare hatte, da plötzlich auf der Straße steht, so eine bizarre Tat begeht und ohne irgendeine Spur zu hinterlassen verschwindet. Niemand hat so einen Täter gesehen. Sie hat dann auch ihre Täterbeschreibung später sogar komplett verändert, weil sie jemandem, der da in dieser Stadt dann aufgefallen ist, versucht hat, das in die Schuhe zu schieben. Und umso mehr sie versucht hat zu agieren, um von sich abzulenken, umso klarer wurde, dass sie nicht authentisch auftritt. Also sie hat ihre eigene Situation durch ihre starken Manipulationsversuche auch zunehmend verschlimmert.
Jetzt hast du dich ja mit mehreren psychopathischen Fällen beschäftigt, mit Diane Downs in dem Buch am ausführlichsten. Wir gucken gleich auch nochmal auf ein paar andere. Gibt es, keine Ahnung, pathologische Faktoren, die du vorhin auch angesprochen hast, in der Familie, wo man sagt, das begünstigt sowas. Man kann ja nie monokausal sagen, ne, weil das passiert ist, ist sie dann so und so geworden. Aber gibt es so Faktoren, von denen man weiß, da wird es riskant oder schwieriger?
Wir sagen bei Psychopathie, das ist für sich genommen keine psychische Störung, die in einem der Krankheitenkataloge steht. Im ICD oder DSM steht Psychopathie nicht drin. Aber Psychopathie ist eigentlich, wenn man sich das näher anguckt und die Wissenschaftslage dazu querliest, eine Mischung von Cluster B Persönlichkeitsstörungen.
Das musst du kurz erklären.
Genau. Das sind sich in ihren Symptombereichen teilweise ähnelnde Persönlichkeitsstörungen, die gerne auch komorbid auftreten, also auch mal zusammen in einer Person. Und wenn jemand mehrere dieser Persönlichkeitsstörungen in sich vereint, dann erhöht das auch seinen Psychopathiewert, den man halt am häufigsten bei Gefangenen mit der Psychopathie-Checkliste in der revidierten Version von Robert Hare misst, weil man zum Beispiel bei Gefangenen gucken will, ob die besonders rückfallgefährdet sind und ob sie besonders manipulativ sind und schwierig für den Haftverlauf sozusagen.
Das heißt, es ist in dem Sinne keine Krankheit, wo ihr jetzt sagen würdet, ich diagnostiziere eine Depression oder sowas, genau, nur um es mal darauf zu heben, sondern ihr würdet hergehen und sagen, es gibt mehrere Persönlichkeitsstörungen und in dem Moment, wenn die stark ausgeprägt sind oder mehrere davon auftreten, dann gibt es daraus sich ermittelten Psychopathiefaktor.
Man kann sagen, man kann einerseits die Persönlichkeitsstörungen diagnostizieren mittels des ICDs von der Weltgesundheitsorganisation oder
des DSM. Das ist das, was wir vom Arzt kennen, genau, wo steht, keine Ahnung, Erkältung ist ICD so und so Code und steht dann immer 6.4 das und das drauf.
Genau, und da ist ein Kapitel mit den psychischen Erkrankungen. Da kann man dann zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder eine emotional instabile oder eine antisoziale oder eine histrionische. Das sind die Cluster B Persönlichkeitsstörungen, die vier, die könnte man dann diagnostizieren mittels DSM oder ICD. Das DSM ist von der amerikanischen Psychiatervereinigung und da geht es nur um Diagnosen von psychischen Erkrankungen. Jedenfalls, die Psychopathie an sich ist häufigst relevant, wenn es um Straftäter geht, weil die ursprünglich entwickelt wurde mit dem Grundgedanken von Robert Hare, dass er besonders stark rückfallgefährdete, zu Manipulation neigende und nicht gut therapierbare Gefangene sozusagen identifizieren wollte. Weil er sie als besonders risikoreich wahrgenommen hat.
Genau, das ist eigentlich ein Mittel der Prognosestellung oder sowas.
Das war der Gedanke. Inzwischen gibt es ja auch den Versuch, Psychopathie bei nicht straffälligen Menschen eben zu diagnostizieren. Es gibt auch inzwischen andere Instrumente als die Psychopathie-Checkliste, aber die ist immer noch die weit verbreitetste international, gerade wenn es eben um Gefangenenstichproben geht. Und jedenfalls kann man also zum Beispiel, wenn man jetzt die Diane Downs als Straftäterin im Gefängnis hat, dann kann ein Fachmann bei ihr einerseits Persönlichkeitsstörungen diagnostizieren.
Welche denn? Also kann man das bei ihr relativ genau sagen?
Ja, sie hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Symptombereiche aller vier Cluster B Persönlichkeitsstörungen. Also die emotional instabile, wo Menschen eben sehr starke Stimmungsschwankungen haben, große Verlustängste haben, was in ihrem Fall eine wichtige Rolle war, die Verlustangst bezüglich eines Liebhabers und eben sehr stark zu Wut neigen und zeitweise auch ihre Emotionen komplett abschalten können, automatisiert. Also diese dissoziativen Zustände, wo die Leute gar nichts mehr empfinden.
Ja, wo du nichts spürst einfach.
Ja, was ihr leider bei der Tatbegehung auch hilfreich war. Und dann narzisstische Züge, weil sie immer was Besseres sein wollte. Also das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber sie hat auch mit verschiedenen Aktivitäten versucht, möglichst schnell an viel Kohle und Ansehen zu kommen. Dann spielt das wieder in ihre antisoziale Persönlichkeitsstruktur rein. Sie war also sehr affin gegenüber kriminellen Aktivitäten auf vielfältigste Art und Weise. Besonders Betrugsdelikte, wo sie auch viele Menschen manipuliert hat, um ihr dabei zu helfen. Und die histrionische Persönlichkeitsstörung, die am allerunbekanntesten ist, in deren Mittelpunkt steht, dass jemand immer Aufmerksamkeit will. Also zum Beispiel sehr stark mit seinem Äußeren manipuliert, mit sexuellen Reizen manipuliert und sehr, sehr viel Zuwendung von anderen will. Und das war bei ihr extrem auffällig, weil sie zum Beispiel Postbotin war, also ein Job, wo es jetzt auch mehr Männer als Frauen gab. Und sie gerne zur Arbeit kam mit Klamotten, die nun wirklich eher auf so einer Abendparty vielleicht normal wären, aber nicht unbedingt, wenn man da auf der Arbeit rumrennt.
Unangemessen schlichtweg.
Sehr, sehr unangemessen und auch vom Verhalten her extrem sexuell offensiv. Und all das zusammen, das sind jetzt nur klitzekleine Ausschnitte, weil der ganze Fall ist natürlich sehr umfassend und umfassend auffällig in ihrer Persönlichkeit. Da sieht man insgesamt sehr, sehr viele Symptombereiche aller vier Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen. Und das ist eben genau der Punkt, dass wenn jemand so wie Sie aus diesen vier Bereichen wirklich viele Merkmale aufweist, stark ausgeprägt, dass dann auch ein hoher Psychopathiewert vorliegt.
Dann lass uns gleich einmal gucken, weil du ja selbst gesagt hast, das wird auch damals oder ist erstmal entwickelt worden, um, wenn ich Straftäter einmal habe, zu gucken, kann ich eine Prognose stellen, werden die rückfällig, also ist überhaupt eine Wiedereingliederung ins normale Leben möglich? Und dann lass uns gleich einmal gucken, was es auslösen könnte. Lydia, wir haben gerade über Diane Downs gesprochen, weil sie letztendlich alle Persönlichkeitsstörungen relativ stark ausprägt, mit der man sozusagen Psychopathie versucht in den Griff zu kriegen oder zu beschreiben. Ist es denn so, dass die sozusagen auf der biografischen Entstehungsseite ähnliche Risikofaktoren haben? Also du schilderst sehr häufig sexuellen Missbrauch, zum Beispiel im frühen Alter. Das war bei Diane Downs so und das ist, glaube ich, bei der Susan Smith, beschreibst du auch. Die hat ihre Kinder im See ertränkt. Mhm. Ist beides Mal der Fall von frühem sexuellen Missbrauch.
Genau, das ist ein typisches Risikomerkmal. Und jetzt wäre eben der Punkt Persönlichkeitsstörungen. Persönlichkeitsstörungen, also jemand, der ganz starke Merkmale hat, die ihn in seiner Art zu fühlen, zu denken und zu handeln unflexibel machen, wodurch er immer wieder zum Beispiel dieselben Probleme erlebt und oft gar nicht merkt, dass es mehr mit ihm zu tun hat als mit seinen Mitmenschen.
Heißt, wenn ich den sexuellen Missbrauch früh erlebe als Kind oder Jugendlicher, begebe ich mich möglicherweise später in eine Beziehung, in der das ganz ähnlich funktioniert und ich merke gar nicht, dass ich wieder in eine Abhängigkeit gehe.
Das ist zum Beispiel eben möglich. Wobei jetzt eben der Punkt ist, dass wenn fünf Leute dasselbe Trauma erleben in ihrer Kindheit, dann kommt nicht immer identisch dasselbe am Ende dabei raus. Und ich sage dann immer dieses schöne Beispiel, das ist wie Zigarettenrauchen, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, irgendeine Krankheit zu entwickeln, wenn man es jahrelang sehr stark macht. Aber ob man jetzt eben eine Krebs kriegt oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder einen Schlaganfall, das hängt eben von genetischen Bedingungen und anderen Umweltfaktoren ab. Und genauso ist das mit, wenn fünf Kinder auf dieselbe Art traumatisiert werden im selben Zeitraum, dann würde es davon abhängen, welches genetische Grundlagenmaterial und welche anderen Umweltfaktoren in deren Leben eine Rolle spielen. Und dann kann das eine Kind vielleicht schwer depressiv werden und das nächste könnte eine emotional instabile Persönlichkeit bekommen und das dritte könnte eine Angsterkrankung bekommen oder eine Essstörung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass später psychische Probleme auftreten, die erhöht sich durch Traumata, also sexuellen Missbrauch zum Beispiel, körperliche Misshandlung, aber auch emotionale Misshandlungen und die sind besonders schwer objektivierbar und auch nicht strafbar. Und hier sehe ich auch,
wenn ich ein Kind mit Kälte sozusagen strafe, kann mir das A, keiner beweisen und B, wie willst du da jemanden für belangen?
Genau, und das ist eine Art von Traumatisierung, einer Bindungstraumatisierung, die dann nicht so plakativ ist, wie wenn man sieht, das Kind hat blaue Flecken oder wie wenn man mitkriegt, das Kind wurde sexuell missbraucht. Dementsprechend auch emotionale Misshandlungen können eine Rolle spielen und gerade in einem Fall in dem Buch der Mary Beth, die wurde sehr stark emotional misshandelt. Also der wurde ganz klar von ihren Eltern vermittelt, dass sie unerwünscht ist, dass sie keine Emotionen zeigen soll, dass sie nicht stören soll. Ihr wurde also einfach gezeigt, dass sie nicht geliebt wird, dass sie egal ist und dass sie eigentlich ein Fehler ist. Und das hat über die Jahre ausgereicht, um auch in ihr, in ihrer Persönlichkeit viel kaputt zu machen.
Pass auf, jetzt müssen wir einmal kurz sortieren. Diane Downs, genau. Gab es den Prozess, die ist tatsächlich verurteilt worden, weil sie eins ihrer Kinder umgebracht hat und bei zwei eins versucht hat.
Ja.
Und die sitzt bis heute.
Genau, und sie streitet es auch bis heute ab.
Es gibt so ein Video von einer Parole-Anhörung, also von einer Bewährungsanhörung, 2009 oder 2010 ist es, glaube ich. Und da wird sie dann wieder gefragt, wie sie denn dazu steht. Und dann kommt so sinngemäß, ich war es nicht und irgendwann wird es kommen. Und ich glaube, das nächste Mal, dass sie überhaupt auf Bewährung ist 2020, dass sie es versuchen kann. Also die sitzt tatsächlich als verurteilte Kindsmörderin.
Ja.
Jetzt haben wir für den zweiten Namen ins Spiel gebracht, Susan Smith.
Genau.
Habe ich schon gesagt, die hat ihre Kinder, zwei waren es glaube ich, im See ertränkt.
Ja.
Die These ist, weil sie eigentlich auf dem Weg dazu war, sich selbst umzubringen, dann nicht den Mut aufgebracht hat, sich umzubringen und dann deshalb ihre Kinder im See ertränkt hat. Und der verbindende Faktor zu der Diane Downs ist, dass beide zumindest aus Teilmotiven gehandelt haben, weil sie in eine Beziehung eingehen wollten.
Ja.
Also bei der Susan Smith gibt es, glaube ich, diesen berühmten Brief ihres Liebhabers, der sagt, irgendwas steht uns im Weg und das sind deine Kinder.
Genau.
Und was lernst du, also was kann man aus so einer vergleichenden Analyse von zwei extremen Fällen, die beide ihre Kinder umbringen, die Mütter, was kann man daraus lernen?
Ja, ich habe versucht auch zu zeigen, dass die Susan Smith tatsächlich zwar einige Parallelen zu Diane Downs aufweist, aber auch entscheidende Unterschiede. die hat nicht eine so vielfältig und so stark ausgeprägt gestörte Persönlichkeit. Ich habe das dann auch so tabellarisch gegenübergestellt. Und obwohl natürlich beide in letzter Instanz ein schlimmes Verbrechen begangen haben, ist die Susan tatsächlich ein bisschen weniger gestört als die Diane und hat auch einen niedrigeren Psychopathiewert. Der ist grenzwertig, also es wäre sicherlich strittig und das kann sicher nur jemand beurteilen, der wirklich dann ihr Gutachter ist, ob man überhaupt schon sozusagen das Minimum, was man bei Frauen haben muss, 23 von 40 Punkten auf der Psychopathie-Checkliste von Herr zum Beispiel, ob sie das überhaupt erfüllt oder nicht. Also wenn überhaupt, ist sie ein Grenzfall. Und trotzdem von außen betrachtet, wenn die Leute beide Fälle sehen, die wurden auch tatsächlich medial häufig verglichen, klar, dann sagen die halt, die sind irgendwie gleich. Verwandt. Oder die Leute sagen, genau, die sind doch beide gleich böse. Und wenn man sich aber das anschaut, dann sieht man, es gibt die Parallelen und auch die Unterschiede. Und die Unterschiede sind nicht unwesentlich. Und man sieht auch, dass die Parallelen zum Beispiel biografisch bedingt, sie hatten beide Missbrauchserfahrungen durch Väter und hatten beide eben unglückliche Liebesbeziehungen und eine schwere Bindungsstörung und eben ein Ideal von Liebe, das sehr unrealistisch war, von dem sie sich irgendwie ihr Seelenheil erhofften. Da gab es also diese Parallelen.
Also auch stark romantisierend.
Mhm. Und immer auf den Retter wartend, der natürlich nicht kommen kann, weil das Problem ihre eigene Persönlichkeit und ihre Traumata bedingt sozusagen sind. Auf jeden Fall habe ich versucht zu zeigen, dass man genau hinschauen muss und dass nicht zwei Fälle, die auf den ersten Blick in den Medien ähnlich aussehen, dass die nicht identisch sind und dass solche Unterschiede auch wichtig sind, auch bei der Arbeit mit Straftätern. Und natürlich auch für Prävention. Man kann sehen, dass schon kleine Unterschiede in genetischen und Umweltfaktoren doch starke Unterschiede in der Endpersönlichkeit sozusagen bedingen.
Macht ja auch nochmal Ansatzpunkte klar. Also wenn ich mit den Menschen irgendwie nochmal arbeiten möchte und mehr verstehe, welchen Weg haben die hinter sich und sage, jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich, die Diane Downs ist ein Highscore auf der Psychopathie-Skala und eine Susan Smith nicht, dann kann ich vielleicht mit Susan Smith noch irgendwie arbeiten, währenddessen bei Diane Downs, das wahrscheinlich, so tragisch es ist, es wahrscheinlich schwierig sein
ganz
wird.
Genau, das wäre sicher ein Fall, der eher sehr ungünstig ist, prognostisch, der Diane Downs-Fall. Und ja, von daher ist es nicht alles gleich. Übrigens, es ist auch wichtig zu betonen, dass nicht die meisten Frauen, die Kinder töten, zum Beispiel psychopathisch sind. Menschen neigen dazu, wenn sie sich mit dem Thema wissenschaftlich nicht auskennen, zu sagen, wenn irgendeine Straftat brutal ist, dann war der Täter ein Psychopath. Mhm. Und manchmal hört man das leider auch in irgendwelchen Medien oder liest es in irgendwelchen Schlagzeilen. Und das ist natürlich falsch. Denn auch schlimme Taten, gerade von Müttern an Kindern, können auch aus ganz verschiedenen anderen Gründen begangen werden. Und es sind weitaus nicht immer und auch nicht meistens psychopathische Frauen. Da muss man echt unterscheiden. Und in diesem Buch hier geht es natürlich um Psychopathie. Und ich sage immer, die Fälle in dem Buch sind Extremfälle, die zeigen, was im schlimmsten Fall dabei rauskommen kann. Aber ich habe ja in dem Buch auch drei Fälle zum Beispiel, wo niemand getötet wurde und wo auch gezeigt wird, dass Psychopathie, selbst wenn es nicht in Tötungsdelikten endet, im sozialen Bereich viel Schaden anrichten kann. Das ist aber nicht ein Buch über irgendwie Frauen, die Menschen töten. Prinzipiell, es ist ein Buch über das Konstrukt der Psychopathie bei Frauen. Und das versuche ich auch immer wieder zu verdeutlichen in dem Buch, damit die Leute das nicht alles verwechseln und in eine Tonne schmeißen.
Dann lass uns gleich einmal gucken, warum dich diese Themen denn überhaupt so begeistern. Also es hat ja durchaus was, was Morbides. Ne? Du bist tief in Pathologien drin, also in Krankheitsbildern. Ja, ja. Und dann gucken wir gleich einmal, was dich denn daran eigentlich so reizt, das zu begreifen und zu durchdringen. Lydia Benecke, heute Abend zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
Dein Buch heißt Psychopathin, die Psychologie des weiblichen Bösen. Jetzt bist du jemanden, der sich beruflich als Psychologin schon mit Menschen in Rehabilitationssituationen auseinandersetzt. Warum gibst du dir das auch noch in der Freizeit?
Ich sag immer,
du könntest ja mal Ausgleich machen irgendwo.
Ja, das ist interessant. Das Wort Ausgleich bekomme ich sehr oft dann zu hören bei solchen Fragestellungen. Und mein Interesse für Straftaten ist halt schon sehr früh in meinem Leben eingetreten, als Kind.
Möchtest du darüber reden, Lydia?
Ja, ich rede immer darüber, weil schon in dem ersten Buch meine Lektorin, die ich sehr mag, die Susanne Hafner, ich schätze diese Frau, die hat gesagt, niemand wird verstehen, warum du dieses Buch schreibst oder warum du die Dinge so sachlich siehst, wenn du den Leuten nicht versuchst zu erklären, wie du dazu gekommen bist.
Hat sie einen Punkt.
In weiser Voraussicht habe ich dann schon in dem ersten Buch versucht, diese Frage zu klären. Und die ist natürlich sehr offensichtlich. Deswegen, es ist nicht bei allen Menschen gleich, die meinen Job haben. Ich bin ja auch nun weitaus nicht der einzige Mensch, der zum Beispiel Straftäter therapiert. Es gibt unendlich viele Straftätertherapeuten da draußen. Ich schätze meine Kollegen auch total. Die meisten von denen haben nur nicht so richtig Bock auf Öffentlichkeitsarbeit. Aus ganz verschiedenen Gründen nicht. Und die sagen dann immer, gut, dass du das machst. Und es ist mir auch immer wichtig, dass die sich dann auch nicht falsch, sondern richtig dargestellt fühlen. Das ist mir auch wirklich wichtig. Auf jeden Fall, ich habe als Kind mich schon gefragt, warum Menschen Straftaten begehen. Das ist nicht unbedingt zwangsläufig bei all meinen Kollegen so. Ich glaube, das ist sogar eher selten, dass man da so früh dran kommt, auf dieses Interesse zu kommen. Jedenfalls habe ich dann immer irgendwelche Zeitungsartikel gesammelt und auch mit VHS-Rekorder aus dem Fernsehen damals Berichte über Straftaten aufgenommen und das alles kategorisiert. Also so wie andere Leute Briefmarken oder einige meiner Freunde hatten.
Aber auch was Zwanghaftes, ne?
Ja, ja, obwohl ich muss sagen...
Hast du das bearbeitet irgendwann, diesen zwanghaften Anteil?
Ich bin total gerne zwanghaft und ich vermute, das ist auch ein bisschen genetisch.
Sagen viele Zwanghafte von sich.
Ja, meine Mutter ist Mathelehrerin. Meine Mutter steht auch total auf Mathe und auf Listen und so. Das scheint eine genetische, Disposition zu geben für diese Richtung. Und mein Opa hat immer nur Lexika gelesen. Also von daher, ich sehe da schon genetische Komponenten. Ich habe da natürlich schon die Familie durchrecherchiert. Und jedenfalls wollte ich dann wissen, warum Menschen machen, was sie machen. Und das kann man erklären, weil wenn man dann so einen Ordner hat und sieht, es gibt halt bestimmte Vergewaltigertypen und bestimmte Motive, aus denen Leute Tötungsdelikte begehen, irgendwann sieht man ja, okay, es gibt 5 von der Sorte und 5 von der Sorte und so, dann kommt man ja zu der Frage, warum ist der jetzt das geworden und der das? Ist ja eine logische Frage in diesem Zusammenhang und die habe ich mir dann gestellt. Damals gab es dann auch schon die ersten True-Crime-Bücher. Allerdings vor dem Internetzeitalter war es gar nicht so leicht, da ranzukommen, schon gar nicht als Kind. Ich musste immer in unsere Buchhandlung in der Innenstadt von Bottrop fahren.
Und dann haben die gesagt, nee, klar, Lydia, hier, dir geben wir gerne diese Bücher.
Das Witzige ist, meine Mutter hat denen einmal offiziell erklärt, dass ich halt komische Hobbys habe, dass das aber voll okay ist. Und von da an durfte ich die Bücher dann auch ohne Mutti abholen, die ich dann immer bestellt habe. Und das war dann in Ordnung.
Aber was reizt dich daran? Ist es die... Also das Verstehen ist ja das eine und das Muster erkennen das andere. Das könntest du ja aber auch sagen, wenn du dich fragen würdest, warum verlieben sich Menschen? Das wäre, also warum ist die Straftat so interessant?
Das ist eine super Frage und ganz hundertprozentig kann ich das auch irgendwie nicht beantworten. Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke, mir kam es immer so vor als Kind, als wären überall interessante Berichte darüber zu finden. Jetzt weiß ich, das ist sicher selektive Wahrnehmung, so wie Menschen, die schwanger sind, überall irgendwie Babysachen sehen. Also vermute ich, es war nicht überall alles voll damit, sondern ich habe es selektiv wahrgenommen. Und warum ich das so selektiv wahrgenommen habe, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe immer gedacht, es könnte damit zusammenhängen, dass ich nicht in der besten Gegend aufgewachsen bin. Und ein Event...
Sind alle Bottropper beleidigt?
Das liegt nicht jetzt an Bottrop prinzipiell, sondern wir waren tatsächlich in einem Stadtteil, der jetzt nicht so der High-Society-Stadtteil ist. Und jedenfalls jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende eine ganze Weile lang saß man dann Freitag oder Samstag abends am Küchenfenster, weil man genau wusste, dass irgendwann in den nächsten 1 bis 2 Stunden die Feuerwehr wieder vorfährt, weil wir nämlich einen Pyromanen hatten, der immer den Keller im Nachbarhaus angezündet hat. Ich weiß bis heute nicht, warum die den nicht einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, rechtzeitig davon abgehalten haben. Also es war quasi, man versammelte sich dann schon zu einem Kaffee oder so, auch die Nachbarn, und guckte rüber, bis der Feuerwehrwagen wieder vorfährt, wo man so denkt, was zum Henker. Also wenn man mit so etwas aufwächst, möglicherweise bedingt das dann auch ein bisschen, dass man anfängt, sich zu fragen, warum machen Leute sowas? Ich weiß nicht.
Aber ja, das ist ja sozusagen der Auslöser oder die Ursache. Jetzt machst du das ja schon eine ganze Zeit lang. Also kannst du für dich heute sagen, was dich da daran reizt? Also ich meine, das Naheliegende wäre ja auch zu sagen, mein Gott, die Grenzübertretung ist ja immer ein menschlicher Grenzbereich, weil da wird wahrscheinlich am ehesten deutlich, wie ein Charakter gestrickt ist in Konflikt. Also geht es eher in die Richtung oder ist es was anderes?
Es ist eine gute Frage. Ich kann es nicht hundertprozentig ehrlich beantworten, weil man subjektiv ist. Ich glaube nicht, dass ich ein objektives...
Ich frage nur nach deiner subjektiven Wahrheit.
Also ich glaube, es hat ein bisschen auch mit, ich weiß nicht, Interesse an dunklen Themen zu tun. Deswegen bin ich ja auch Gothic. Ich habe schon festgestellt, dass irgendwie dunkle Themen mich interessieren. Ich habe natürlich da auch die Familie analysiert. Meine Uroma hat schon gerne True Crime gelesen und hat ihren Kindern das immer erzählt. Also irgendwie als Gute-Nacht-Geschichten.
Ach schön.
Meine Oma aber fand das dann zwar nicht gruselig, aber eher so, das hat die überhaupt nicht interessiert. Die hat mir immer erzählt, dass Uroma das auch schon gemacht hat, was ich dann als Kind gemacht habe. Und es gab dann ein paar Leute in meiner Familie, die sich halt mit solchen Themen beschäftigt haben, aber auch Leute, die komplett andere Sachen gemacht haben. Also von daher weiß ich nicht, ob auch das selektive Wahrnehmung ist oder ob es da wirklich eine genetische Komponente für düstere Themen gibt. Das kann ich natürlich hundertprozentig nicht sagen. Aber ich mag einfach die Auseinandersetzung auch mit den Themen, die die meisten Leute unangenehm finden. Ich habe letztens zum Beispiel erklärt die Gothic-Szene. Ich glaube, da gibt es den gemeinsamen Nenner, unangenehme Themen nicht zu verdrängen, sondern unangenehme Themen als einen Teil des Lebens bewusst wahrzunehmen und künstlerisch zu verarbeiten. Und das Gegenteil ist halt bewusst wahrnehmen, dass es Tod gibt und Verbrechen gibt und Leid gibt jetzt, und damit umzugehen.
Guckst du ja hier speziell unter der Perspektive weiblich nochmal drauf.
Das stimmt.
Warum ist das anders als männlich? Wenn, ja. wenn du sagst, es gibt einen Psychopathiefaktor, mhm. dann werde ich den ja mit den vier Persönlichkeitsstörungen sowohl männlich als auch weiblich messen können.
Ja, nein. Also die Persönlichkeitsstörung gibt es schon bei Männern und Frauen, aber auch da gibt es
Häufigkeiten. Aber Häufigkeitsverteilung. Die Histrioniker sind wahrscheinlich eher Frauen als Männer.
Genau.
Während Narzissten wahrscheinlich eher Männer als Frauen
ja,
sind.
Ja, und das scheint sich aber inzwischen dank gesellschaftlicher Veränderungen auch ein bisschen anzugleichen langsam. Also weil Persönlichkeitsstörungen ja auch eine Anpassung an Umweltbedingungen sind. Also wenn ein Kind zum Beispiel zu wenig Liebe bekommt, dann lernt tendenziell sehr vereinfacht gesagt der kleine Junge, dass wenn er halt irgendwie immer die Tore schießt beim Fußball, dass er dafür eher die Anerkennung kriegt und das kleine Mädchen vielleicht dafür niedlich auszusehen und Ballett zu tanzen. Das ist sehr stereotyp.
Klar, aber wir erzeugen eigentlich wieder Rollenmuster.
Genau, und diese Rollenmuster bedingen dann, welche Strategien unbewusst als erfolgreiche Strategien zur Zielerreichung, Bedürfnisbefriedigung erlernt werden. Und natürlich sind deswegen sicherlich auch die sozialen Umgebungsfaktoren nicht irrelevant, sondern durchaus relevant für die Persönlichkeitsstörung, die im schlimmsten Fall dann dabei rauskommt.
Heißt aber im Klartext, was du sagst, wenn wir die Umweltbedingungen für Kinder, die wir großziehen, anpassen, müssten sich auch die Persönlichkeitsstörungen anpassen. Je gleicher das ist, desto gleicher wird das.
Das wäre so die These. Und dann würden wir aber feststellen, was wir noch nicht wissen, wie stark da auch biologische Faktoren eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, Antisoziale sind durchaus sehr gewaltaffin häufig. Also ich habe viele Antisoziale auch in Behandlung
Antisozial
gehabt.
Antisozial ist nochmal, sag nochmal eben.
Das sind Menschen, die wenig Schuldgefühle empfinden und eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung suchen und die Kombination aus wenig Schuldgefühl und wenig Angst und einem starken Drang nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung erhöht die Chance, dass sie auch kriminelle Aktivitäten begehen. Und viele von ihnen, wenn auch nicht alle, haben eine gewisse Freude daran, sich in Gefahrensituationen zu begeben und auch Gewalt auszuüben und zu erleben. Die haben keine Angst zum Beispiel in der Prügelei, sondern
die gehen rein.
Die gehen rein, die brauchen das. Und einige der Klienten haben auch gesagt, wenn ich nicht einmal die Woche eine Prügelei hatte, dann war ich nicht ausgeglichen. Also dann kam ich nicht mehr auf meine Emotionen klar. Das ist so ein Beispiel. Und jetzt wissen wir, dass Gewaltverhalten natürlich zum Beispiel biologischer Faktor auch mit Hormonen, also Testosteron, zusammenhängt.
Und dann könnte es eher bei männlich bleiben.
So, genau. Also man kann nicht alle hormonellen, biologischen Faktoren einfach komplett aus der Rechnung rausnehmen. Aber sicherlich sowohl die biologischen als auch die sozialen Faktoren spielen eine Rolle. So, umso ähnlicher die soziale Umwelt für alle Kinder wäre, umso stärker würden wir dann sehen, wo die biologischen Faktoren sozusagen immer noch die Unterschiede bedingen würden.
Aber was sind Dinge, wo ich jetzt hergehen muss und sagen muss, so jemand ist bei mir im Umfeld. Mhm. Ich denke noch so in Präventionsmaßnahmen, bevor was Schlimmes passiert.
Also zunächst einmal will ich natürlich auf gar keinen Fall den falschen Eindruck erwecken, dass jetzt persönlichkeitsgestörte Menschen alle potenzielle Mörder wären oder Verbrecher. Auf keinen Fall, ne? Und ganz viele Menschen,
du guckst nur auf die mit den Persönlichkeitsstörungen, die auch Verbrecher geworden sind.
Genau.
Und das wird wahrscheinlich ein sehr geringer Anteil sein.
Exakt, so. Also da darf man schon mal nicht sozusagen die Leute alle labeln als potenzielle Gefahren. Und es gibt halt viele Menschen, die sind histrionisch oder emotional instabil und haben dann für sich irgendwelche Kosten in ihrem Leben, weil sie zum Beispiel ständig irgendein Glück suchen, was dann eben nicht kommt und auch anstrengend sind für ihre Mitmenschen, aber
nicht Straftäter.
Genau, so. Das ist ein anderes Level. Es ist immer schwierig, weil natürlich jeder Mensch individuell ist. Und es gibt, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, Persönlichkeitsstile und Persönlichkeitsstörungen. Und Persönlichkeitsstile machen unsere individuellen Persönlichkeiten aus. Der eine ist halt mehr extrovertiert und der andere introvertiert oder ängstlich oder weniger ängstlich und so weiter. Und das ist wie bei einem Lautstärkeregler erst, wenn bestimmte Merkmale wirklich zu stark sind und die Person zu Stereotypen, Gefühlsgedanken und Handlungsmustern bringt, dann spricht man von einer Störung. Ja, besonders wenn es Kosten verursacht für die Person.
Genau, oder wenn jemand damit einfach nicht mehr glücklich ist oder zufrieden oder es wendet sich gegen einen, es nutzt mir eigentlich nichts mehr.
Ja.
Aber was würdest du jetzt, weil ich vorhin gefragt habe, woran erkenne ich sozusagen im Alltag einen Psychopathen oder eine Psychopathin? Also ist das sozusagen, wo du sagen würdest, hey, macht euch darüber keine Sorgen im Alltag? Oder ist es etwas, wo du sagst, naja, in dem Moment, wo ich ein Verhalten meiner Person beobachte, die sich sehr stark gegen die Person richtet, muss ich zumindest mal gucken, ist da eine Persönlichkeitsstörung im Spiel oder was würdest du sagen?
Also erstens, auch meine Bücher, da sage ich immer in meinen Vorträgen, die ich öffentlich mache, als Warnhinweis, nutzen Sie bitte nicht meine Bücher, um Ihren Ex-Partner oder Ihre Schwiegermutter zu diagnostizieren.
Das kann aber sehr unterhaltsam sein.
Ja, und das sollte man nicht tun. Erstens, ohne Fachausbildung schon
mal
gar nicht.
Das sind doch schon Ex-Frauen und Ex-Partner. Also da ist das doch nicht so schlimm.
Ich habe so oft zu meinen Büchern von Lesern die Rückmeldung bekommen, danke, ich verstehe jetzt meinen Ex-Partner besser. Ja, und ich sage immer, bitte, bitte vorsichtig, das ist keine gute Idee, das so anzuwenden. Erstens ist man eben immer noch kein Fachmann, wenn man ein populärwissenschaftliches Buch gelesen hat. Und
ach so.
Und zweitens sollte man nicht bei Menschen, wo man emotional befangen ist, egal ob in die positive oder in die negative Richtung, versuchen, an denen rumzudiagnostizieren. Also beides ist keine gute Idee.
Weil man den Blick nicht hat.
Nee. Und dementsprechend kann man auch nicht mit so einem Buch durch die Gegend rennen und sein soziales Umfeld diagnostizieren. Das ist nicht gut und vor allem, welchen Sinn hätte das auch? Also zunächst einmal, die Menschen sagen immer, oh, Psychopathen, wie kann ich sie erkennen? Ich habe voll Angst vor denen. Also erstens mal, ganz viele Menschen mit einem erhöhten Psychopathiewert töten gar keinen. Es gibt ja auch Forschung zu Psychopathie in Berufsfeldern zum Beispiel. Und es gibt jede Menge Menschen, die haben einen erhöhten Psychopathiewert und die sind sehr dominant und sehr egozentrisch und sehr auf sich bedacht und manipulieren halt rum und sind dann emotional vielleicht auch nicht so schön für ihre Familie oder ihre Partner oder ihre Freunde oder Arbeitskollegen. Aber
warum zeigst du so auf mich?
Das war jetzt ein freudscher Verzeiger.
Ja, habe ich schon verstanden.
Aber die töten niemanden. Also der Durchschnittsmensch, der sollte sich eher Gedanken darüber machen, tut mir eine Beziehung gut oder nicht? Und wenn ein Mensch mir nicht gut tut, warum tut er mir nicht gut? Und es ist eigentlich vollkommen egal, ob ich da ein Label wie Narzisst oder Histrioniker oder Psychopath drauf labeln würde als Fachmann. Das spielt ja für den normalen Menschen, der jetzt mit einem anderen Menschen zu tun hat, überhaupt keine Rolle. Wenn man merkt, dass die Interaktion mit einer anderen Person einem immer wieder nicht gut tut, dann sollte man sich einfach fragen, ob man sich vielleicht davon abwendet. Genau. Und dann ist das Label vollkommen egal. Mit so einem Label kann man es sich ja auch einfach machen und zu sagen, der andere ist ja voll gestört.
Ja, aber das Label ist dann interessant, wenn ich, sagen wir mal, in der Beziehung was verändern möchte. Dann kann das was helfen zu sagen, also ich habe, nehmen wir mal einen Borderline oder einen Depressiven, ist ja egal. Ja. Oder auch von mir aus eine Persönlichkeitsstörung, ich habe einen Histrioniker vor mir. Dann kann ich das ja besser einsortieren in dem Moment, was bedeutet, es verletzt mich weniger, ich kann unterstützend wirken. Also das Verständnis könnte dabei helfen, was zu verändern.
Wenn eine Person, die zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, sie wäre von einer Persönlichkeitsstörung betroffen, wenn die auch nur ansatzweise Einsicht hat, dass sie ein Problem hat. Bei vielen Persönlichkeitsstörungen ist das Problem, dass die Leute ganz lange sagen, alle anderen sind scheiße, aber ich nicht.
Ja klar, solange das ein weißer, blinder Fleck ist, nutzt das nichts.
Ja, und gerade bei sehr narzisstischen Menschen, das ist ja der Witz, also Narzissten leiden nicht darunter, Narzissten zu sein, sondern die denken halt, die anderen sind alle so unfähig. Das ist das Einzige. Ich leide darunter, dass die Menschen unter mir stehen und mich damit nerven. Aber das ist natürlich keine intrinsische Leidensmotivation, die er in sich sieht, dieser Mensch. Dementsprechend also, wenn man einen Partner hätte, der sehr stereotyp immer wieder Dinge tut, die einem in der Beziehung nicht gut tun, und dieser Partner sieht bei sich kein Problem, dann kann man nicht als Partner versuchen, sozusagen so passivtherapeutisch einzugreifen.
Dann würdest du sehr pädagogisch tätig werden.
Keine gute Idee.
Eher zur Ablehnung führen.
Also wenn jemand in einer Therapie ist, warum auch immer, und er sieht bei sich durchaus Probleme und einen Veränderungsbedarf, dann könnte man sicher als Partner sozusagen das stützen. Und dann kann man sich in der Partnerschaft auch damit auseinandersetzen. Aber wenn einer kein Problem bei sich sieht, das ist dieses Shades of Grey-Retter-Syndrom. Anderes Thema, aber ich kritisiere Shades of Grey immer massiv, weil da irgendwie die total bekloppte These vertreten wird, du hast einen schwer persönlichkeitsgestörten Mann, der sich absolut beziehungsgewalttätig, emotional und körperlich verhält. Du musst nur lange genug ihn lieb haben, dann wird er gesund. Ganz schlecht.
Boah, das ist eine schöne Grundlage für eine ganz kranke Beziehung auf lange Sicht.
Ja, und das ist genau das, was ich daran kritisiere, weil bei Die Schöne und das Biest ist es noch ein Disney-Märchen, aber hier soll das irgendwie eine Liebesbeziehung sein, die der ein oder andere unerfahrene Mensch ja vielleicht sogar als Vorbild nehmen könnte. Das ist das Problem. Jedenfalls, man kann nicht mit Liebe, sage ich immer, Persönlichkeitsstörungen therapieren. Man kann, wenn jemand in Therapie ist, in einer liebevollen Partnerschaft unterstützend wirken, aber eine liebevolle Beziehung ist keine Therapie. Und wenn eine Person keine Einsicht hat, dass irgendwas mit ihr selbst auch nicht optimal ist und dass das ein Teil des Problems in einer Partnerschaft ist, dann wird man sicherlich mit aller Liebe der Welt diese Person nicht umstricken.
Deshalb lauft mit dem Buch von Lydia Benecke, Psychopathin, die Psychologie des weiblichen Bösen, nicht direkt im Freundeskreis und in den Partnerschaften rum, sondern nehmt es euch so zur Hand. Wenn ihr diese Mischung mögt, auch so ein bisschen, es sind schon spooky Geschichten zum Gruseln, und aber du ergänzt das, wie eben jetzt ja im Gespräch auch, immer wieder um sozusagen Hintergründe. Also woher kommt das mit der Psychopathie? Wann ist das überhaupt erforscht worden? Welche Typologisieren gibt es da? Wenn euch das interessiert, dann ist Nachhören des Podcastes eine Variante und Buchlesen eine zweite. Lydia Benecke war heute Abend zu Gast, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Danke.
Das Ganze könnt ihr nachhören auf der Homepage deutschlandfunknova.de und eben Podcast. Die könnt ihr euch da runterladen, wo ihr das mögt. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.